Haben wir schon einiges gehört. Heute geht es um erstens die Verheißung, zieh in dein Land, zweitens um die Zurechnung und drittens um die Erfüllung. Und in allen drei Abschnitten geht es auf unterschiedlichen Ebenen um Leben aus dem Tod. Das soll auch über der ganzen Predigt stehen. Leben aus dem Tod. Zum ersten Punkt, zur Verheißung. Mit der Verheißung ist es ja wie mit dem Leben insgesamt. Am Anfang aller Verheißung, am Anfang allen Lebens steht das Wort Gottes. Er spricht und es geschieht. Wenn er gebietet, so heißt es im Psalm 33, so steht es da. Die Schöpfungsgeschichte beginnt natürlich mit dem Wort Gottes. Die Abrahamsgeschichte beginnt mit dem Wort Gottes und deine und meine Glaubensgeschichte beginnt mit dem Wort Gottes. Und wenn wir heute Gnadenstunde erleben, spricht er heute auch zu uns. Das ist seine Art, sein Wort lebendig zu machen. Und wer von ihm, diesem Wort, getroffen wird, erlebt garantiert den Anfang, vielleicht heute, oder die Fortsetzung einer einzigartigen Liebesgeschichte. Das hat Gott verheißen, das ist die Hauptverheißung, dass er mit uns eine Liebesgeschichte beginnt. Und was er beginnt, er, der doch der Inbegriff der Treue und der Liebe ist, das endet in Ewigkeit nicht. Gottes Wort schafft Hoffnung und Glaube. Und seine Zusagen oder Verheißungen setzen Menschen in Bewegung. Deshalb beginnt die Geschichte Gottes mit Abraham mit diesem Satz: Und der Herr sprach. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland. In den folgenden 5 Kapiteln hören wir 20 Mal Gottes, ich will, es geht hier weiter, ich will dich zum großen Volk machen, Abraham. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. So steht es in 1. Mose 12. Das ist also die erste Verheißung in einer Serie von Verheißungen, die nun auf Abraham zuströmen. Paulus hat diese ganzen Verheißungen, die wesentlichen, in diesen einen Halbsatz zusammengefasst, den wir eben hörten, dass Abraham der Erbe der Welt sein solle. Darauf komme ich gleich zurück. Aber zuvor achten wir mal darauf, was das schöpferische Wort Gottes bewirkt. Es bewirkt eine Auferstehung aus den Toten. Wir kennen alle die Geschichte von Lazarus natürlich. Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag. Und da spricht Jesus in göttlicher Autorität: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Der Verstorbene kam heraus. Er stank schon. Er kam heraus. Auch Abraham war tot. Abraham war geistlich tot. Er hatte keine Gemeinschaft mit dem wahrhaftigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Damals nicht. Aber dieser ewige Gott sprach zu Abraham: Geh. Und dann sagt die Bibel als nächsten Satz: Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Geh. Und er zog. Es ist gewiss zu wenig, wenn wir diesen erstaunlichen Ruck im Leben des Abraham auf einen Gehorsamsschritt reduzieren. Wie könnte ein Gottloser, das war Abraham damals, wie könnte ein Gottloser jemals Gott gehorsam sein? Die Antwort gibt uns die Bibel im Philipperbrief, dass nämlich der unumschränkt souveräne Gott in uns beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen, nach Gottes Wohlgefallen. Also dürfen wir, was ebenfalls im Philipperbrief steht, darin guter Zuversicht sein, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird bis an den Tag Christi Jesu. Dieser Tag Christi Jesu kommt heute noch einige Male vor. Also Gott sprach und Abraham war keine geistliche Leiche mehr. Das Wort Gottes hatte eine Lebensverbindung zwischen dem rufenden Schöpfer und dem gerufenen Geschöpf hergestellt. Und die meisten von uns haben das ja ähnlich erlebt. Ne? Wir haben ja Jahre und Jahrzehnte lang getrunken und gegessen, waren verliebt oder verzweifelt, haben Fortschritte in der Arbeit gemacht oder Rückschritte, aber wir waren tot. Die Wurzel unseres Lebens war tot. Wir alle haben nicht in unserem Schöpfer gewurzelt, so wie Abraham damals auch nicht am Anfang. Wir wurzelten nicht im Ursprung unseres Lebens. Die Bibel sagt im Epheserbrief im 2. Kapitel, auch ihr alle wart tot in euren Sünden und Übertretungen. Seit dem Sündenfall, wir wissen das und müssen es immer wieder sagen, seitdem die Sünde diesen unheimlichen Abgrund zwischen Gott und Mensch hergestellt hat, seitdem kommt jeder jenseits von Eden auf die Welt. Jeder. Abgeschnitten von der Quelle des Lebens, die in das ewige Leben strömt. Nur die lebenschaffende Stimme des Schöpfers, des Allmächtigen, stellt wieder diese Gemeinschaft her, zu der wir bestimmt sind. Sie reißt also dem Abraham im fortgeschrittenen Alter Horizonte auf, von denen er bis dahin keine Ahnung hatte. Wir haben es eben auch im Lied gehört, er erfährt, dass der Herr mit ihm eine Segensspur beginnt, die sich durch die Menschheitsgeschichte und durch alle Kontinente ziehen wird. Er hört, dass er eingesetzt sei zum Vater vieler Völker. 1. Mose 17. Und er wird in ein Land geführt, auch das haben wir eben gehört, das er nicht kannte, damit er und seine Nachkommen es bewohnen, und nun kommt ein interessantes Wort Gottes, für alle Zeit. Das ist das Wunder Israel. Für alle Zeit. Und keine Macht der Welt wird Israel jemals aus dem Gott gehörenden Land herausreißen können. Nie mehr. Für alle Zeit. Aber Abraham hatte, wir wissen es alle, haben es am letzten Dienstag, am Sonntag schon gehört, er hatte gar keine Nachkommen. Er hatte keinen einzigen Knaben. Und da gibt Gott diesem gealterten Mann die nächste Verheißung, sieh gen Himmel, haben wir eben gehört und gelesen, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und der nächste Satz findet sich gleich zweimal im 4. Kapitel dieses Römerbriefs, letzten Sonntag schon gehört, heute noch einmal, weil er in beiden Abschnitten auftaucht. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er Gott dem Abraham zur Gerechtigkeit. Wie ist das möglich? Wir sind hier am Kernpunkt unseres Glaubenslebens. Wie ist das möglich? Abraham glaubt das Unglaubliche. Der Kinderlose sieht auf, sieht die Sterne und offenkundig von Gott erschüttert und offenkundig von Gott erleuchtet, sieht er mit einem Mal zahllose Kinder und Kindeskinder über Generationen hinweg seinem eigenen Leben entspringen. Kinder im Fleisch und Kinder des Glaubens. Er sieht es, weil Gott es ihm zeigt. Er sieht die Sterne und sieht die Kinder. Ich muss mich korrigieren. Abraham glaubte nicht das Unglaubliche. Er glaubte dem Glaubwürdigen. Das macht den Unterschied. Er glaubte dem heiligen Gott, der die Wahrheit in Person ist. und durch sein Wort Vertrauen in Menschenherzen erzeugt. Und diese Wirkung geschieht nie durch Drängen oder Appellieren. Können wir uns auch abschminken. Glaube doch endlich. Ja? Das erzeugt nur Verwirrung und Verzweiflung und vergebliche Mühe. Vertrauensbildung zwischen Gott und Mensch ereignet sich ausschließlich durch Offenbarung Gottes. Mit jedem Wort, mit jeder Verheißung, die Gott dem Abraham zuspricht, enthüllt er, der Treue und Allmächtige, mehr und mehr sein Wesen. Und so geschieht es uns auch heute, wenn wir andächtig das Wort Gottes lesen, werden wir mehr und mehr Gottes unvergleichliches Wesen erkennen. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Wir treten dadurch ins Licht des wahrhaftigen Gottes. Und wir werden dann auch mit David, der das in Psalm 36 gesagt hat, erkennen und bekennen, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. So sah Abraham das Verheißene mit erleuchteten Augen des Herzens, weil ihm Gottes Reden zum Licht wurde, zur Wahrheit wurde, zur Wirklichkeit wurde. Die Kinder wurden wirklich im Glauben. Und in diesem Licht des Wortes Gottes wurde Abraham empfangsbereit für die Summe aller Verheißungen Gottes, die in diesem einen Satz zusammenlaufen, dass er der Erbe der Welt sein solle. Der Allmächtige öffnete ihm gewissermaßen ein Zeitfenster. Und Abraham erkannte den, der 2000 Jahre nach ihm als sein biologischer Nachkomme und als ewiger Sohn Gottes in Bethlehem zur Welt kommen sollte, Jesus Christus. In ihm, in Jesus, kommen alle Erbschaftsverheißungen Gottes an Abraham zum Ziel. Denn diesen Nachkommen Abrahams hat Gott, wie wir am Anfang des Hebräerbriefs lesen können, eingesetzt zum Erben über alles. Und Jesus selbst geht auf diesen Zusammenhang ein. Seine Zuhörer damals staunten sehr, als er sagte, könnt ihr nachlesen in Johannes 8, ganz am Ende des Kapitels, so ziemlich am Ende, 58 oder 56, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, meinen Tag des Kommens, und er sah ihn und er freute sich. Und dann setzt Jesus diesen erstaunlichen Satz hinzu, ehe Abraham wurde, bin ich. Also wenn Gott spricht, damals zu Abraham, heute hoffentlich auch zu uns, ist stets Jesus selbst am Werk, das lebendige Wort Gottes. Und in ihm, in Christus und mit ihm erben wir als von Gott gerufene Nachkommen Abrahams tatsächlich unvorstellbar viel. Im 8. Kapitel des Römerbriefs werden wir ausdrücklich zu Gottes Erben und Miterben Christi erklärt. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Alles, was der Sohn Gottes vom Vater erbt und empfängt, teilt er mit uns. Alles. Seine Schätze an Weisheit und Erkenntnis, können wir nachlesen in Kolosser 2, seine himmlischen Güter insgesamt, seine Herrschaft, seine Freude teilt er mit uns. Mit einem Wort, sein Leben, sein Leben. Jesus teilt mit dir und mit mir sein Leben. Also darüber sollten wir häufiger mal jubeln. Ne? Es wird Zeit, dass wir uns häufiger darauf besinnen, welch einen einzigartigen Stand wir haben, dass er, Jesus Christus, sein Leben mit uns teilt. Eine Verheißung nenne ich noch, sie steht im Kolosserbrief. Das hängt mit Christus und unserem Leben zusammen. Wenn aber Christus euer Leben, interessant, wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, schon wieder die Offenbarung, bei seiner Wiederkunft ist das, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also wir erben Herrlichkeit. Und das alles ist nur möglich, weil Gott sich etwas ausgedacht und ins Leben gerufen hat, was nicht in unser gängiges Gerechtigkeitsdenken passt. Das ist die Zurechnung. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Der Begriff Zurechnen oder Anrechnen findet sich allein in diesem vierten Kapitel des Römerbriefs 11-mal. Das muss sehr wichtig sein. Und zwei Ereignisse stehen mit dieser Zurechnung, die Gott vornimmt, in besonderer Beziehung, Glaube und Gerechtigkeit. Das war Andreas' Hauptthema letzten Sonntag. Zwei Ereignisse. Und deshalb wird auch in diesem vierten Kapitel der Glaube gleich 14-mal hervorgehoben und die Gerechtigkeit 10-mal. Eine Zwischenfrage. Ist Gerechtigkeit ein Ereignis? Ein Zustand. Also, wenn man in die Bibel guckt, ist Gerechtigkeit Gottes ein Tatwort. Ein Tatwort. Gott tut etwas. Im Hebräischen heißt das Tzedaka. Und es ist ein gemeinschaftsbezogenes Ereignis. Bei der Gerechtigkeit Gottes geht es um sein barmherziges, um sein rettendes, um sein machtvolles Handeln. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Zwei typische Gebetsausrufe des David dazu, Gerechtigkeit und Gott handelt. Er sagt im Psalm 31, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Du musst eingreifen, Gott. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und im Psalm 143 sagt er, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen. Ein Tatwort. Zu Gottes Gerechtigkeit gehört auch, dass er dem Menschen seinen Willen mitteilt. Das ist nur fair. Ja? Aber noch mehr, dass Gott einhält, was er verspricht. Aber in der tiefsten Tiefe von Gottes Gerechtigkeit, da leuchtet uns etwas auf, gerade in diesem Abschnitt, was einzigartig ist. Der Allmächtige macht das Unvereinbare dank seiner Gerechtigkeit miteinander vereinbar. Die Sünder und der Sündlose, die Unheiligen und der Heilige, sie finden zusammen, obwohl der vollkommen Reine jede Sünde verdammt und richten muss. Ein Paradox. Geht nicht. Geht doch. Dank Gottes Gerechtigkeit. Es ist allein die Gnade, die diese Kluft überbrückt. Es ist allein der Glaube, den er uns schenkt. Es ist allein Jesus Christus. Ihn, so sagt die Bibel, hat Gott vor aller Welt, Jesus Christus, hat Gott vor aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Und dann geht's weiter in Römer 3, 25 nach der Genfer Übersetzung, nach der neuen. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin vergangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Der gnädige und gerechte Gott übte also schon gegenüber Abraham und Sarah Nachsicht wegen des Opfers, das Jesus 2000 Jahre nach den beiden vollbringen wird. Denn dieses Sühneopfer Jesus sollte für alle Generationen vor Golgatha und für alle Generationen nach Golgatha bis zur Wiederkunft Jesu wirksam sein. Jesus war also an der Seite Abrahams und Sarahs, als sie einen Glaubensschritt nach dem anderen taten und dadurch gerade das Geschenk der Zurechnung von Gott empfingen. Allein im Blick auf Jesus Christus hat Gott diese beiden für zurechnungsfähig erklärt. Und das tut er auch mit uns. Wir sind nur zurechnungsfähig, weil wir auf Jesus hoffen. Für Gott nur dann. Gott ist sowas von fantastisch und unvorstellbar. Erst stiftet er also durch göttliche Offenbarung Vertrauen. Ja? Er offenbart sich damals und auch heute. Er offenbart sich und gibt dem Abraham und der Sarah und uns Verheißungen. Dann rechnet er uns in dem von ihm hergestellten Vertrauensverhältnis das zu, was nur er besitzt, nämlich seine Gerechtigkeit. Also 1000% Geschenk. Und er gibt uns mehr als nur Gerechtigkeit. Im ersten Korintherbrief lesen wir, Christus Jesus ist uns von Gott nicht nur zur Gerechtigkeit gemacht, sondern auch zur Weisheit, zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1, 30. Gott gibt das Gute und Gott nimmt das Schlechte zum Glück. Um dieses gekrönt werden mit Gnade und Barmherzigkeit geht es gleich zum guten Schluss, also in 3 Minuten etwa. Da kommt der Schluss erst, da geht es nochmal weiter. Gott gibt, wir werden also gekrönt dann am Ende mit Gnade und Barmherzigkeit. Vorher dürfen wir diese Zwischenbilanz ziehen. Es ist, wenn wir halbwegs diesem biblischen Gedankengang folgten, offenkundig geworden, dass Gerechtigkeit Gottes und Gnade Gottes nicht etwa sich gegenseitig begrenzen, sondern im Gegenteil, sie bedingen einander und sie sind unauflöslich miteinander verknüpft. Es ist nichts als Gnade, wenn Gott dem Abraham und auch uns Schritt um Schritt das Vertrauen in die eigene Gerechtigkeit nimmt. Selbstgerechtigkeit, wissen wir alle, taugt zu nichts. Und es ist nichts als Gnade, wenn Gott darauf besteht, dass nur sein Wille geschieht. Wenn Abrahams oder mein Wille geschieht, kommt es nur zu Umwegen oder zu Ismaels. Also es kommt nur zum Durcheinander. Sobald der noch so gut meinende Mensch für Gott in Aktion tritt, schwingt's euch ab, Leute, ja? Er richtet nur Schaden an. Ich für Gott, entweder Gott für mich oder die Katastrophe. Wir richten Schaden an, wenn wir meinen, in eigener Kraft und nach eigenen Vorstellungen Gottes Verheißungen umsetzen zu wollen. Wir richten damit Gottes Zorn an. Vorhin haben wir es gelesen, Ulla hat es gelesen, Römer 4,15, das Gesetz richtet nur Zorn an. Und das ist auch eine Warnung. Es ist eine Warnung an alle, die meinen, sie könnten Gottes Gebote, seine Wegweisungen selbstmächtig realisieren. Es geht nur an der Hand des guten Hirten. Nur mit Christus. Und damit wir lernen, im Glauben zu leben, und Abraham auch, zerbröselt Gott in Liebe und in Geduld und konsequent unsere Zuversicht auf das eigene Können. Das ist Gnade. Als Abraham mit seinen Anstrengungen, die ihn nach Ägypten geführt haben, zweimal hat er seine Frau verraten und so weiter, und dann mit Hagar die ganze, also als er seine Anstrengungen endlich aufgab, sein religiöses Getue, wenn wir unser religiöses Getue endlich aufgeben, weil wir mehrfach gescheitert sind, dann endlich wird dem Abraham und auch uns die Ergebung in den Willen Gottes zu der einzig wahren Lebenshaltung. Gottes Gnade und Gerechtigkeit zeigen sich also in unserem Leben am klarsten darin, dass er uns vollständig von sich abhängig macht und gerade dadurch gerecht macht. Ist das nicht toll? Als Abraham so weit ist, endlich an diesem Punkt ist, erfährt er, zu welch einer belebenden Freude seine Abhängigkeit von Gott führt. Zum zweiten Mal geschieht Leben aus dem Tod. Zunächst sieht er auf seinen eigenen Leib. Er war schon erstorben, sagt Paulus da in Römer 4, weil er fast 100-jährig war. Also, zum Zeugen zu Tod. Dann sieht er auf seine Frau fortgeschrittenen Alters. Auch da lesen wir, sie hatte einen erstorbenen Leib. Zum Empfangen zu Tod. Und dann sieht Abraham auf zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sieht auf zum Gott der Gerechtigkeit, zum Schöpfer aller Dinge, der, wie wir vorhin gelesen haben, gehört haben in Römer 4, Vers 17, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und jetzt konnte es endlich kommen, das Kind der Verheißung, Isaak. Nun verstehen wir auch, was vorhin in der Lesung gebracht wurde, diese Botschaft: Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei, also geschenkt, und die Verheißung fest bleibe für alle Nachkommen. Jetzt sind wir beim Schlusspunkt, bei der Erfüllung. Gut, 3 bis 4 Minuten noch. Auch bei dieser Erfüllung steht das Leben aus dem Tod im Zentrum, aber in einer ganz neuen Dimension. Es geht um ewiges Leben, es geht um Auferstehungsleben Jesu und es geht um des Todes Tod, um seine endgültige Überwindung. Wir erinnern uns, was Jesus sagte: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich, Johannes 8, 56. Meinen Tag, das waren mehr als 24 Stunden. Das war das Kommen Jesu, das war das sündlose Leben Jesu auf Erden und das war sein Sterben am Kreuz. Das war der Tag Jesu. Beides zusammen, das sündlose Leben des Sohnes Gottes, wie die Hingabe seines Lebens am Kreuz, bilden den Boden, in dem alle Verheißungen Gottes ihre Wurzeln haben. Und Christi Auferstehung von den Toten zeigt aller Welt, auch der Unsichtbaren, dass Gottes Gerechtsprechung der von ihm gerufenen Nachkommen Abrahams, also für dich und mich, dass diese Rechtfertigung oder Gerechtsprechung Ewigkeitswert hat. auf alle Gottesverheißungen, so sagt die Bibel in 2. Korinther 1,20, auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Christus Jesus, das Ja. Gott deckt auf Golgatha den Grund auf, er deckt den Grund auf, man sieht es richtig, für die Erfüllung aller seiner Segenszusagen. Die letzten Zeilen, die Ulla da im 4. Kapitel des Römerbriefs vorgelesen hat, lauten kurz gefasst: Wegen unserer Sünden ist Jesus in den Tod gegeben, um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Am Kreuz enthüllt Gott seine Gerechtigkeit bis ins kaum Fassbare hinein. Er richtet und verdammt die Sünde und spricht zugleich uns Sünder frei. Alle Sünder, die alle Hoffnung alleine auf Jesus Christus setzen. Denn Gottes unbändige Retterliebe vollzieht am Kreuz einen ungeheuerlichen Tausch. Wir lesen im 2. Korinther 5 ganz am Ende: Er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in der Gemeinschaft mit Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden am Kreuz. Das ist die Spitze aller Zurechnungen. Dem Lamm Gottes am Kreuz wird deine und meine Sünde zugerechnet. Wie vorhin gesagt, Gott nimmt uns das Schlechte, nämlich die Tyrannei der Sünde und die Tyrannei des Todes. Und Gott gibt uns das Gute, nämlich er rechnet uns die Reinheit, den Gehorsam und die Gerechtigkeit Christi zu. Er sagt deshalb heute wieder jedem von uns: In Christus bist du mir recht. Du bist mir willkommen. In Christus stehst du in der richtigen Beziehung zu mir. Das ist Gerechtigkeit Gottes für uns. So spricht er uns gerecht. Und dafür gebührt Jesus, wir haben es vorhin auch gesungen am Anfang, die Krone allein ihm, und er erhält sie auch. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir mehrmals, dass er der König der Könige, der Herr aller Herren ist. Und nun wird es interessant. Auch du und ich, die wir an Jesus glauben, wir werden mit ihm gekrönt. Im ersten Kapitel der Offenbarung heißt es, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Wir, die wir nur noch auf das Erlösungswerk Jesu trauen, nur noch darauf, nicht auf unsere. Wir werden gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, weil Jesus selbst diese Gnade und Barmherzigkeit in Person ist. Und die Machtdemonstration seiner Auferstehung, die offenbart, dass Gott nicht nur alle seine Verheißungen dem Abraham und uns erfüllt hat, sondern auch sich hat er einen brennenden Wunsch erfüllt. Nämlich, er kann nun auf ewig mit seinen Wunschkindern zusammen sein. Das ist der Sinn der ganzen Unternehmung. Du bist ein Wunschkind Gottes. Demnächst in Kürze werden wir mit ihm in der Herrlichkeit sein, wo kein Tod mehr ist und keine Sünde und kein Leid und kein Geschrei. Nur noch ungetrübte Liebesgemeinschaft. Das ist unsere Zukunft. Nur noch tiefste Erfüllung unserer Existenz. In der Bibel, im Epheserbrief heißt es, dass wir dazu vorherbestimmt sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob der Gnade Gottes, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und diese Entfaltung unseres von Jesus erworbenen Lebens wird uns zum Jubeln bringen, was wir heute noch kaum können in Ansätzen. Das wird die Himmel erfüllen und Gott wird sein alles in allen. Amen. Jetzt können wir